Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Geschrieben hat uns unser Hörer Jochen Kramp. Anfang des Jahres war das schon. Da war er empört, dass die Corona-Zahlen in jeder Nachrichtensendung hier im Deutschlandfunk ganz vorne auftauchten.
Ich bin Jochen Kramp. Ich wohne in Hamburg. Ich war beruflich tätig als Kirchenmusiker und Pianist in Hamburg. Und aus gesundheitlichen Gründen endete das dann im Jahr 2017. Seitdem bin ich nicht mehr berufstätig.
Vor ein paar Wochen habe ich ihn dann angerufen. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich dachte, jetzt backt da kleine Brötchen der Herr Kramp. Er sagt, na, Frau Schmieding, da hatten Sie aber recht. Mit der Art, wie Sie dieses Thema in den Nachrichtensendungen aufgebaut haben. Es war eigentlich gar keine Panikmache, aber das hat Herr Kramp nicht, im Gegenteil. Herr Kramp, Sie waren immer noch sauer auf die Medien und Sie waren sogar auf einer Demonstration, das war am 29. August, auf einer Demo in Berlin.
In Berlin haben bei mehreren Kundgebungen nach Schätzungen der Behörden etwa 38.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.
Tausende hatten sich seit dem Vormittag zwischen Brandenburger Tor und über die Friedrichstraße aufgestellt, um gegen 11 Uhr loszuziehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Familien friedlich feiernde, sogenannte Querdenker, aber auch Gruppen aus dem rechten Spektrum und Vertreter der AfD.
Das war diese Demo, auf der dann auch die Reichskriegsflaggen auf der Treppe des Reichstags auftauchten. Erzählen Sie mal, Herr Kramp, warum waren Sie da?
Ich möchte das zunächst etwas abmildern. Ich war nicht unbedingt sauer. Ich habe aber doch sehr kritisch seit Januar das Ganze beobachtet. Der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Diese Programme sind meine Hauptinformationsquellen. Ich habe auch dann über den Sommer von stattfindenden Demonstrationen gehört. Die Berichterstattung darüber hat mich sehr stark auch abgeschreckt. Ich wollte natürlich nichts zu tun haben mit den Corona-Leugnern, den Esoterikern, den Impfgegnern, den Rechtsextremisten, den Reichsbürgern und den Verschwörungsmythikern. Und es ergab sich aber dann so, dass ich in meinem privaten Umfeld doch einiges gehört habe von Leuten, auch Freunden, die sozusagen vor dem Nichts standen, deren Existenz gefährdet war durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Weitere Informationen kamen von Ärzten im Freundeskreis, Hausärzte, die sich auch zunehmend kritisch geäußert haben über den derzeit gebrauchten Test und auch über die Testungsstrategien. Freunde von mir und ich haben uns dann weiter Gedanken über das ganze Thema gemacht und sind halt darauf gekommen, dass es doch eine nicht zu unterschätzende Masse an schädlichen Auswirkungen eben dieser Corona-Eindämmungsmaßnahmen auch gibt, national wie international. Dann haben wir einfach gesagt, nein, wir fahren da jetzt hin. Wir wollen einfach abseits von diesen Leuten, die jetzt vielleicht da problematische Anliegen haben, uns einfach mit einer physischen Präsenz dahin begeben. Ganz normale Leute, die sich einfach Sorgen machen, dass die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht gegeben sein könnte oder auch sicherlich die Rolle der Berichterstattung in den Medien.
Mhm. Ihnen war klar, welche anderen Demonstranten da sein würden. Ihnen war wahrscheinlich auch klar, wer da eingeladen hat. Das war ja zum Teil, waren das Gruppen wie zum Beispiel Querdenken, 7-11, die ja auch schon zu anderen Demonstrationen eingeladen hatten, wo dann auch Rechtsextreme aufgetreten sind. War Ihnen das egal?
Das war mir nicht egal, das war uns ganz gewiss nicht egal. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel die Gestalt eines Impfgegners herausnehme, wenn ich jetzt jemandem dort begegnet wäre, der dieses Symbol, den Stern gezeigt hätte, womit er dann quasi einen Vergleich zieht zu der Situation der Juden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dann wäre ich gewiss auf diese Person zugegangen und hätte meine Haltung klar gezeigt und hätte mich davon wirklich distanziert.
Haben Sie dann, oder andersrum formuliert, das war am 29. August dieses Jahres, und dann sind Sie zurückgefahren nach Hamburg und dann gab es die Berichterstattung über die Demo, auf der Sie waren. Wie haben Sie die wahrgenommen?
Ja, es war doch dann sehr deutlich, dass hier gerade dadurch das Ganze der Veranstaltung wohl Menschen dort auf den Reichstagstreppen zu finden waren, die da nicht hingehören, sage ich mal so. Aber dieser Sturm, das ist natürlich etwas, was unglaubliche Bilder produziert hat, die die ganze Veranstaltung dann überlagert haben.
Sie haben uns dann eine Mail geschrieben, weil Sie nicht einverstanden waren mit der Art, wie der Deutschlandfunk darüber berichtet hat. Erzählen Sie mal.
Also es gab abseits von dem, was ich als Dämonisierung bezeichnen würde, weil ja immer wieder die Impfgegner, die Rechtsextremisten, die Verschwörungsmütiger genannt wurden.
Die ja alle da waren.
Ja, genau. Die waren da. In welcher Zahl, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, wir haben da in dieser großen Masse da so etwas nicht wahrgenommen. Aber ich habe dann noch mal einen anderen Beitrag gehört in den Informationen am Mittag. Und da waren zwei Journalisten vom Deutschlandfunk, die haben sich noch mal ausgetauscht, unterhalten über diese Demonstration und haben sich dann so sinngemäß so geäußert, dass sie sich fragten, Mensch, was ist denn eigentlich mit den Leuten los, die da hinfahren?
Da fragt man sich schon, was ist da eigentlich los? Das ist schon eine Frage, die im Moment vielleicht nicht genügend gestellt wird. Was ist das für eine Mischung von Menschen, die wir da gesehen haben? Die wirkliche Antwort darauf, was ist das für eine Bewegung? Wie erfasst man die und was wird daraus? Die kann hier im Moment auch so mit großer Gewissheit noch niemand geben.
Also so nach dem Motto, das können wir uns ja gar nicht erklären, warum man da überhaupt jetzt irgendwas vorzubringen hat. Daraufhin habe ich dann nochmal geschrieben, weil es mir in dem Zusammenhang wieder eingefallen ist, dass ich auf der Demonstration so eine Familie gesehen habe, wo die Frau so ein ganz kleines Schild hochhielt und da stand drauf, Presse, schämt euch. Das, sowas tut wirklich weh. Also so möchte ich nicht, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass dann zwei wirklich gestandene Journalisten sich so unterhalten. Wie ich vorhin schon sagte, was ist denn mit denen los da? Können wir uns gar nicht erklären.
Herr Yogeshwar, für mich ist das nachvollziehbar, wenn Journalisten das nicht leisten können, diese Differenzierungsarbeit. Also man kann ja nicht alle von diesen mehrere 10.000 starken Demonstrationen können ja erwarten, dass sie gefragt werden nach ihrer Meinung und nach ihrem
Natürlich,
Anliegen.
Also das ist sicherlich der Fall. Also ich sag mal, in wenigen Zeilen in einem Zeitungsbericht oder in einer Radiosendung kann man natürlich nicht diese Differenziertheit bringen. Ich heiße Ranga Yogeshwar, von Haus aus bin ich Physiker und bin seit 35 Jahren Wissenschaftsjournalist, habe Fernsehsendungen gemacht und melde mich aus Hennef, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Köln. Aber was man in den Medien merkt, das sage ich sehr selbstkritisch, ich bin selber einer, der in den Medien zugange ist, merkt man sehr oft, dass der Konflikt im Grunde genommen etwas ist, was ein bisschen zelebriert wird. Also gucken Sie sich mal klassische deutsche Talkshows an. Da werden manchmal Leute eingeladen, wo man eigentlich manchmal den Eindruck hat, da wird eingeladen, damit es möglichst kracht im Karton. Aber das ist nicht unbedingt der Weg, mit dem man vielleicht das eine oder andere bessere Argument mitnimmt nach einer solchen Sendung.
Können Sie als Journalist nachvollziehen, dass Journalisten nach so einer Demonstration sich fragen, was sind das denn für Menschen, die da beieinander stehen? Wie bunt sind sie? Was haben sie für ein Anliegen? Und dass man da erstmal versucht zu verstehen, wer hat da mit welchen Argumenten demonstriert?
Die Schwierigkeit bei der Berichterstattung, und das ist, ich war jetzt bei der Demonstration nicht zugegen, also insofern kann ich das nicht aus der direkten Erfahrung sehen, Aber ich habe kurz danach gesagt, hey Leute, bevor man anfängt zu polarisieren, muss man genau gucken, warum demonstrieren die, und die darf man auch nicht alle in einen Topf werfen. Also da gibt es bestimmt den einen oder die andere, die ein durchaus nachvollziehbares Anliegen haben. Und es gibt auch welche, die einfach wittern, das ist die Stunde, wo man ja auf Rattenfang gehen kann, wo man in gewisser Weise auch solche friedlichen Demonstrationen uminterpretieren kann oder instrumentalisieren kann. Also da ist die Wirklichkeit oft komplexer, und was ich bei Herrn Kramp nachvollziehen kann, ist, dass wir leider oft in den Medien eine Tendenz haben, viel zu polarisieren. Ich weiß nicht, ob das früher weniger stark war, aber es wird irgendwann im Grunde genommen ein Duktus reingesetzt, es wird ein Wort auf eine gesamte Demonstration gesetzt, und das ist immer schwierig. Wenn man genau hinschaut, ist die Wirklichkeit oft ein bisschen komplexer, ein bisschen differenzierter. Also insofern kann ich das in Ansätzen nachvollziehen. Wogegen haben Sie, Herr Kramp, denn wirklich direkt demonstriert? Was ist das, wo Sie sagen, hey, das ist so schlimm, da muss ich nach Berlin fahren und auf der Straße im Zug mitgehen?
Die Gründe liegen ganz klar darin, auch dass ich beobachtet habe, dass über die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen, da gibt es ja welche, die haben dann den Einfluss, dass das Virus sich nicht so schnell verbreitet. Es gibt aber ja Maßnahmen, die man so und so wählen kann. Also es ist auf jeden Fall nicht alternativlos zu sehen, würde ich sagen. Und in diesem Fall war es dann zu dem Zeitpunkt doch schon zu beobachten, dass es eben auch schädliche Auswirkungen gibt. Und die schädlichen Auswirkungen, die wir beobachtet haben, liegen natürlich in einem Bereich, über den sehr häufig berichtet wird, eben die Wirtschaft, und da eben auch die wirklich Schwergewichte, dass denen geholfen wird, bis herunter, sage ich mal, zu den kleinen Selbstständigen, obwohl da eben vieles auch bis jetzt nicht so gut funktioniert hat. Das habe ich ja schon erwähnt, dass eben da Existenzen vernichtet wurden oder gefährdet sind.
Also ich verstehe
Aber was
Sie,
mir eben auch sehr wichtig ist, das sind die Auswirkungen im Bereich psychologischer Richtung, in sozialer Richtung und auch in kultureller Richtung. Das werden Sie sicherlich, werden Sie sich nicht wundern, weil ich ja selber eben auch in dem Bereich tätig war. Da finde ich es sehr dramatisch. Und dann stellen ja doch viele Leute eben die Frage dann nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und das wollten wir einfach zeigen, dass wir dort hingehen, um zu sagen, wir sind der Meinung, man muss da genauer hingucken.
Also ich kann das natürlich zunächst einmal nachvollziehen, dass wir eine Krise haben, die tatsächlich schädliche oder Kollateralschäden hat. Was man aber auch sehen muss, ist, es ist eine Abwägung. Und wenn ich mir einfach mal die Gesamtsituation anschaue, also wir haben weltweit, das ist die Zahl von heute, über 1,1 Millionen Tote. Also wir reden hier von etwas, was tatsächlich nicht so easy go ist. Und das sind nur die erfassten Zahlen. Da gibt es viele Länder, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo diese Zahlen überhaupt nicht vorliegen. Also mit Recht kann man sagen, es ist eine Pandemie. Und jetzt geht es darum, an der Stelle zu gucken, wie schaffen wir es, die Menschen hier im Land möglichst gut zu schützen. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland eine besondere Situation, weil wir auf der einen Seite vergleichsweise bisher gut über die Runden gekommen sind. Wir haben in Deutschland immer noch zum Glück bis zum heutigen Tag unter 10.000 Todesfällen. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Und jetzt hatten wir eben diese Schwierigkeit, dass wir von einer Pandemie reden, dass wir extreme Maßnahmen natürlich ergriffen haben. Aber auf der anderen Seite, die Leute sagen ja, wo denn jetzt? Also viele Krankenhausbetten sind momentan nicht so stark belegt und so weiter. Und da gibt es viele, die zweifeln. Und das ist dieses, man nennt das in der Wissenschaft auch Präventionsparadox. Also man versucht, was zu verhindern und weil man es verhindert, rutscht man sozusagen in die Falle zu sagen, naja, da ist ja nichts, warum muss ich dann den ganzen Aufwand machen?
Aber ich glaube nicht, dass Herr Kramp meint, dass da nichts ist. Ich habe ihn so verstanden, dass er schon das Virus an sich anerkennt und die Gefahr, die drin liegt. Oder lege ich Ihnen da jetzt was ins Wort?
Es ist der Abwägungsprozess, so habe ich es verstanden. Und es geht darum am Ende, und da bin ich direkt wieder bei Herrn Kramp, werden wir natürlich an irgendeiner Stelle eine ziemlich dunkle Diskussion in dieser Gesellschaft zu führen haben. Und das ist die Diskussion, wie viel Risiko sind wir als Gesellschaft bereit zu tragen? Also wir werden nicht jeden Menschen retten können.
Also die Berichterstattung, das wäre mein Wunsch, da noch mal ein bisschen weiter zu gehen. Nämlich in dem Sinne, gerade auch was das Verständnis der Erkrankung angeht, welche Daten brauche ich als Hörer, welche Daten möchte ich haben, um mir ein Bild machen zu können vom Stand der Erkrankung, vom Stand der Möglichkeiten, die zu behandeln.
Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Das ist mir eben auch schon aufgefallen, Herr Kramp, als Sie sagten, dass für Sie die Bilder von dieser Demonstration die Berichterstattung überlagert haben. Da habe ich mich versucht zu erinnern, wann denn bei mir eigentlich der Ernst der Lage bewusst wurde und wodurch das verursacht worden ist. Also bei mir war es tatsächlich, waren es die Bilder abends in den Nachrichtensendungen der Militärtransporter in Bergamo in Norditalien, die die Leichen aus den Leichenhallen zu den Friedhöfen transportiert haben, bei Nacht und Nebel, weil einfach die Kapazitäten mehr als ausgeschöpft waren.
Diese Bilder versetzten viele von uns in Angst und Schrecken.
Heute Morgen in Bergamo ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien.
Es gibt nicht wenige, die sagen, dass es genau diese Bilder waren, die die gesellschaftliche Stimmung in Sachen Corona damals entscheidend drehten.
Und da habe ich in dem Moment für mich wie so eine Art Schalter gespürt, der umgestellt worden ist. Und ich habe seitdem das Gefühl, als Journalistin auch wie so eine Art Haltung zu diesem Thema zu haben. Das muss ich ganz offen zugeben. Also ich möchte nicht, dass Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich mag oder Menschen, für die ich als Journalistin arbeite und Informationen liefere, dass jemand von diesen Menschen in einem dieser Militärtransporter endet. Also für mich war klar, wir ziehen hier irgendwo in gewisser Weise an einem Strang, was nicht dazu führen darf, dass Journalisten sich auf nur eine Seite schlagen oder dass Journalisten sich die Position der Regierung oder die Position von Epidemiologen, also dass Journalisten sich quasi auf diese Seite schlagen, das darf es auf keinen Fall geben. Aber ich habe als Journalistin schon gemerkt, so jetzt ist tatsächlich hier Gefahr in Verzug und jetzt musst du irgendwie in deiner Berichterstattung reagieren. Also dieses Bergamo, das war für mich wirklich der Schalter. Wann hatten Sie auch so einen Moment, Herr Kramp und Herr Yogeshwar?
Ich hatte diesen Moment nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass ich die Berichterstattung nur auf dem Weg des Hörens wahrnehme. Und die Bilder sind mir nicht bekannt. Ich habe nur über diese Bilder gehört und ich muss sagen, dass dieses natürlich auch, wenn man so will, eingeschlagen hat und eine enorme Reaktion natürlich ausgelöst hat. Das habe ich schon auch wahrgenommen. Das hat mich dann aber wieder auch umgetrieben und ich weiß nach wie vor nicht so genau, wie ich dazu stehen soll, dass diese Bilder wirklich gezeigt wurden, denn dadurch ist es auf jeden Fall nicht nur Information. Es wird ganz, ganz viel ausgelöst. Es wird ganz, ganz emotional. Und wenn man dann hört, dass es doch nicht ganz gesichert ist, zu dem Zeitpunkt, wo diese Bilder veröffentlicht wurden, nicht ganz gesichert war, wodurch das denn nun genau entstanden ist, da bin ich dann natürlich so ein bisschen hilflos, weil ich es ja auch nicht überprüfen kann.
Aber was meinen Sie damit, dass das Covid-19 war doch klar.
Die Einordnung, sagen wir mal so, hat mir etwas gefehlt. Es ist an einem Ort passiert, an dem Kliniken stehen. Und da würde ich mich als Journalist fragen, wie konnte es dazu kommen? Sind diese Kliniken regelmäßig in Schwierigkeiten? Ist das jetzt nur in diesem Fall so? Und dann die Frage, wodurch kam diese enorme Überlastung genau zustande? War das wirklich die Erkrankung Covid-19? Ob das zu dem Zeitpunkt wirklich schon so klar war, da bin ich halt nicht sicher. Ich will nur darauf hinweisen, dass das dann für mich ein Punkt ist, wo es um die enorme Wirkung und um die Verantwortung damit verbunden geht, die Medien haben.
Ich habe mich ein bisschen über mich selber geärgert, als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, denn an dieser Stelle hätte ich eigentlich einhaken müssen. Ich weiß, dass man nicht immer alles mitbekommen kann, was gesendet wird, nicht mal so intensive Mediennutzer wie Jochen Kramp einer ist. Aber trotzdem, ich weiß ganz genau, dass diese Recherche, die Jochen Kramp vermisst, die hat es tatsächlich gegeben, unmittelbar um die Eskalation der Ereignisse in Bergamo, aber auch in den Wochen danach haben viele Journalisten versucht herauszufinden, woran es eigentlich gelegen hat, dass dort so viele Menschen gestorben sind.
Das Gesundheitssystem der Lombardei gilt als eines der besten, vielleicht das Beste in Italien. Wieso gibt es nicht ausreichend Betten und intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten?
Weil sich dieses Phänomen so explosionsartig entwickelt hat, dass niemand mit einer so vernichtenden Wirkung rechnen konnte.
Warum so viele Tote ausgerechnet hier?
Da gerät ein Fußballspiel in den Fokus.
Weil die Lombardei das ökonomische Herz Italiens ist, sei der Lockdown mit Rücksicht auf die Wirtschaft zu spät verhängt worden.
Ich bin in die Praxis eines Kollegen gekommen, der unter Corona-Verdacht war. Und es gab keinerlei Ausrüstung.
Die Politiker hätten ihn im Stich gelassen.
Das Zögern, gleich zu Beginn der Coronavirus-Krise strikte Ausgangsbeschränkungen zu verhängen, meint Bergamos Bürgermeister, habe sich als tödlich erwiesen.
Vielleicht, also mich beschleicht jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir das auch mit Absicht vielleicht gemacht haben, um so einen Effekt zu erzielen, der bei mir ja offensichtlich funktioniert hat. Mir haben die Bilder gereicht, um mich in eine besondere Erkenntnislage zu versetzen. Also ich habe da wirklich verstanden, dass wir jetzt alles tun müssen, um zu verhindern, dass es uns hier in Deutschland genauso geht. Also wir müssen Abstand halten, wir müssen Masken tragen, wir müssen Hände waschen. Und für mich war in dem Moment auch klar, jeder, der das postuliert, dass das eigentlich übertrieben ist, das alles, der ist irgendwie zynisch. Ich will da selber nicht in so einer Kiste liegen oder in so einem Militärtransporter. Und ich will auch nicht, dass es irgendjemand anders in diesem Land muss.
Herr Kramp, ich glaube, es gibt auch eine andere Leserart. Also ich greife mal eine völlig andere Zeit zurück, der Vietnamkrieg. Ich glaube, dass die Bilder am Ende von großartigen Reportern, wie ich denke da immer an dieses Bild von Nick Ut, von dem kleinen Mädchen, was nach einem Napalmangriff, was nackt sozusagen an den Reportern vorbeiläuft, das waren Bilder, die in gewisser Weise den Menschen, die viele tausend Kilometer weit weg waren, diesen Krieg nahegelegt hat und gesagt haben, hey, guckt mal, das sind für mich eben Aufgaben auch von guten Journalisten, solche Bilder zu nutzen, weil sie uns, die wir oft weit weg sind, etwas klar machen. Es gibt Bilder, die in ihrer Unerträglichkeit nicht auszuhalten sind. Das ist das Bedauerliche. Es gibt viele Journalisten, die Dinge zu sehen bekommen, die, glaube ich, weder sie noch ich sehen wollen. Aber manchmal braucht es diese Bilder als Sensibilität, aber nicht, weil man sie inszeniert oder gar bewusst da irgendwo hinbaut, sondern weil sie eine Realität spiegeln, die viele Menschen vielleicht erst durch Bilder begreifen.
Vielleicht widerspreche ich mir jetzt selber. Ich habe ja eben gesagt, ich habe irgendwann verstanden, die AHA-Regelung ist wichtig, wenn wir uns hier alle in Sicherheit bringen wollen und unser System nicht überfordern möchten. Gleichzeitig sind wir aber als Medien auch keine Volkserziehungsanstalt.
Wenn wir da vielleicht von den Bildern nochmal zur Sprache kommen, da fiel mir eben bei dem ein, was Sie gesagt haben, dass die Medien ja auch aus meiner Sicht jedenfalls gut daran tun, auch bei der Sprache so ein bisschen kritische Distanz doch noch zu wahren. Was ich genau meine konkret, ist die Sprache an dem Punkt, wo doch sehr oft gesagt wird, dass bestimmte Dinge wegen Corona nicht stattfinden könnten, nur als Beispiel. Corona ist die Ursache für. Und ich habe an der Stelle, wenn ich das höre, immer den Wunsch, dass gesagt wird, wegen der Maßnahmen oder wegen der politischen Entscheidung oder irgendwie, sodass man den Unterschied wahrnehmen kann, dass es politische Entscheidungen sind. Und das andere, Corona ist ein Virus.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Diese Trennung.
Warum ist Ihnen
das
so
wichtig? Sehr, sehr wichtig.
Aber warum?
Ja.
Damit können Sie, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass die Rolle der Medien, und da fehlt mir an dem Punkt eben so ein bisschen kritische Distanz zu dem, was auf der Regierungsebene passiert. Zumal ja noch dazu kommt, dass all diese Entscheidungen, die getroffen wurden, ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber so per Verordnung und auch ohne Beteiligung, wirkliche Beteiligung der Parlamente. Das geht ja jetzt schon ein halbes Jahr so. Und wenn die Medien darüber berichten, finde ich, dann ist es für mich hilfreich, dass es immer noch wirklich einen Unterschied gibt zwischen dem Corona, also der Covid-19, das ist ja die Erkrankung, und den politisch entschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Wenn Sie sich erinnern, habe ich ja vorhin, als es um die Demonstrationen ging und warum wir da hingefahren sind, habe ich ja erwähnt, wie es in meinem persönlichen Umfeld Kommentare gegeben hat von Hausärzten, die sich ja schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, sage ich mal, oder im August war das, habe ich das wahrgenommen, doch kritisch geäußert haben über verschiedene Dinge, die eben als Maßnahmen ergriffen wurden, unter anderem auch die Teststrategie, solche Dinge. Also das war in meinem persönlichen Umfeld.
Und aber Herr Kramp, wenn der Hausärzte, das fällt mir auch auf, also wenn der Hausärzte eine Meinung vertreten, gleichzeitig sagt aber auch ein international anerkannter Virologe und Epidemiologe genau das Gegenteil. Warum glauben Sie dann Ihrem Hausarzt mehr als diesem international anerkannten Epidemiologen?
Das habe ich nicht gesagt, dass ich ihm mehr glaube. Ich habe nur wahrgenommen, dass es im Bereich der Medizin, der Mediziner, offenbar verschiedene Meinungen gibt. Und ich bleibe bei dem Punkt, dass es ja egal, um welches Thema es geht, man sollte ja nicht glauben, dass etwas alternativlos ist. Das kann ich mir auch in diesem Fall der Pandemie nicht vorstellen.
Das stimmt. Also es gibt immer Alternativen. Man sieht das ja auch beim Blick über die Grenzen, wie andere Länder darauf reagieren, wie andere Länder damit umgehen. Aber wo ich, vielleicht liegt das an der Tatsache, dass ich selber gut als Physiker der Wissenschaft angehöre, wo ich wirklich sage, es ist alternativlos, ist, die Basis dafür müssen Fakten sein. Und was ich wirklich erlebe, ist, dass es Berichte gibt, dass es Bestseller gibt, die im Grunde genommen Fakten, die einfach da liegen, negieren. Und das finde ich auch in Hinsicht auf die Tatsache, dass alleine in unserem Land, wie gesagt, fast 10.000 Menschen daran gestorben sind, amoralisch. Also da finde ich es total wichtig, bei den Fakten zu bleiben. Und was mir auffällt, ist, dass es ganz viele gibt, die darüber reden, aber dann sozusagen mit einer Faktenbasis, die mitunter sehr dünn ist. Also da glaube ich, ist es gerade, was die Komplexität betrifft, ob das, Sie haben vorher die Tests erwähnt, wo ich inzwischen tolle Kommentare lese, manchmal von Leuten, die PCR-Tests jetzt plötzlich irgendwie einordnen, und wo man dann aber sagen muss, Moment mal, dann befasse dich richtig damit und dann gucke genau, wie die Sensitivität, die Spezifität, die genauen Protokolle sind etc. Und dann merkt man, dass da Dinge eigentlich ziemlich vernünftig laufen. Sie sind nie perfekt, das ist richtig. Aber da gibt es manche, die aus den kleinen Fehlern, die natürlich in der Natur dieser ganzen Maßnahmen sind, die daraus etwas ableiten, was ein prinzipielles Infragestellen von wirklich an, in dem Falle anerkannten Fachleuten ist. Und da bin ich eher ein Skeptiker. Da sage ich, die Dinge sind kompliziert und es gibt Fachleute, den kann man trauen aus ihrer Expertise, aus ihrer vergangenen Expertise und aus dem, was auch der Rest der Community sagt. Und Fachleute geben nicht ihre Meinung, sondern wenn sie sauber argumentieren, versuchen sie den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis darzulegen, der sich auch, wie im Falle von Corona, ständig weiterentwickelt. Wir haben ja dieses Mal bei der Krise das unverschämte Glück, dass wir Fachleute, anerkannte Fachleute wie Christian Drosten haben, der auch noch das Talent hat, Dinge irgendwie zu erläutern. Das ist die absolute Ausnahme.
Ich persönlich stelle fest, dass es mir manchmal sehr schwer fällt, die Spreu vom Weizen zu trennen und ich auch manchmal vielleicht dazu mich nicht so ganz sauber aufstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel dieses Interview höre, was im MDR mit Professor Sucharit Bhakti geführt worden ist, ein C4-Professor, ein ehemaliger Emeritierter der Universität in Mainz. Viele Jahrzehnte hat er ein renommiertes Institut für Mikrobiologie geleitet, Epidemiologe, viele Auszeichnungen, viele Preise bekommen. Dieser Professor Bhakti hat in einem Interview gesagt, dass es keine Epidemie mehr gäbe.
Die Epidemie ist zu Ende, wenn es keine erhöhte Anzahl von Erkrankungen gibt. Und die gibt es nicht. Die können Sie überall nachlesen.
Gleichzeitig sagt Angela Merkel,
wir haben es hier mit einer Riesenherausforderung und hoffentlich einer Jahrhundertherausforderung zu tun.
Es gibt Menschen, die glauben, Professor Bhakti mehr als sie Professor Merkel. Es gibt Menschen, die glauben, Professor Bhakti mehr als sie der Bundeskanzlerin Merkel glauben. Und ich habe, wenn ich so ein Interview höre, auch mal ganz kurz gezuckt und habe mir dann nachher den Faktencheck angeguckt dazu, in dem mir dann erklärt wurde, wo Herr Bhakti überall falsch lag. Aber für eine Sekunde habe ich gedacht, ach, klingt doch eigentlich ganz plausibel. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass es auch oft eine Überforderung für uns alle ist, gute Wissenschaftler von schlechten Wissenschaftlern zu unterscheiden.
Also ich glaube, da bin ich ganz konsequent. Da hat der oder ist der MDR wohl in eine Falle getapst. Also ich kann ein bisschen ausholen. Ich wurde mehrfach gefragt von verschiedenen Fernsehsendern, können Sie mit Herrn Bhakti in irgendeiner Sendung diskutieren? Und jetzt sage ich, nein, das tue ich nicht. Und zwar nicht, weil ich irgendwas gegen Herrn Bhakti habe oder weil man vorgeprägt ist, sondern weil Medien, und das ist essentiell, auch ihre Beschränkung begreifen müssen. Medien sind nicht der Transportboden für alles. Es gibt Details, wo im Grunde genommen genau das, was den einen Wissenschaftler von dem anderen unterscheidet, was die eine Richtung von dem anderen unterscheidet, wo das sich nicht transportieren lässt. Weil in der Rhetorik, und das kennen wir alle, kommt der eine und sagt A, der andere sagt B und dann fangen beide an und sagen, ja, aber es gibt Studie so und so oder Studie so und so und Menschen stehen außen. Warum kann man das nicht machen? Weil Wissenschaft an der Stelle komplex ist und die Validität einer wissenschaftlichen Aussage wirklich das Ergebnis eines echt langen Prozesses ist. Und das, muss man einfach begreifen, ist nichts, was man so leichtfertig vergleichen kann mit ein paar Titeln von mir aus, die ein Mensch hat, sondern hier geht es um viel mehr. Also auch ein Christian Drosten spricht nicht von seiner Meinung, sondern er reflektiert etwas, was eine immense Zahl von Wissenschaftlern untersucht haben und die gehen in die Richtung. Und ganz gefährlich wird es dann, wenn dann noch die Statements populistische Trends erfüllen. Also wenn man dann noch scheinbar gefährlich einfache Antworten auf komplexe Dinge bekommt. Und da glaube ich, ist es ein kapitaler Fehler, weil es nicht funktioniert. Das ist so ähnlich wie in anderen Bereichen, wenn Sie Populisten haben, die punkten in jeder Talkshow, obwohl ihre Argumente falsch sind. Aber das hat damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass Medien an der Stelle eben nicht alles transportieren können. Und das ist etwas, was viele Journalisten, finde ich, nicht genug berücksichtigen.
Ja, was können Medien transportieren, was nicht? Also ich möchte ja, dass zu mir transportiert wird in den Nachrichten eine Information oder mehrere Informationen, damit ich mir ein Bild machen kann. Und da hätte ich jetzt vielleicht noch mal eine Frage an Sie, Herr Yogeshwar. Ist das richtig, was ich sage, wenn ich sage, die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegen, wurde heute gerade wieder gemeldet, liegt irgendwo bei 600 in Deutschland, macht für mich nur Sinn als Information, wenn ich daneben auch weiß, wie viele Möglichkeiten, Kapazitäten an Betten es gibt. Die andere Sache ist mit den infizierten Zahlen. Macht die nicht eigentlich Sinn, erst dann als Information in den Nachrichten, wenn man die Zahl der Infizierten hört und da gegenüber aber auch, wie viel getestet wurde, was übrigens in letzter Zeit einige Male so gemacht wurde in den Nachrichten. Da wurden die infizierten Zahlen genannt und wurde auch gesagt, ja, das hängt auch damit zusammen, dass in letzter Zeit mehr getestet wird. Diese beiden Dinge, das würde mich nochmal ganz brennend interessieren, weil mir das immer wieder auffällt und ich mir dann sage, ja, ich kann doch aber doch dann da gar nichts damit anfangen, ich kann mir dann gar kein Bild machen.
Na klar, es ist in der Tat so, dass man eigentlich sehr viel differenzierter noch rangehen müsste. Also man müsste sogar weit über das gehen, was Sie genannt haben. Also da geht es bis runter zum sogenannten CT-Wert bei Proben, wo man einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie hoch ist die Viruslast bei den bestimmten Menschen und so weiter. Es gibt ja den Vorschlag, eine Art Ampelsystem einzuführen, weil am Ende kann man natürlich von keinem verlangen, dass er zu einem kompetenten Epidemiologen, Virologen und so weiter wird, sondern es geht am Ende darum, warum haben wir diese Zahlen? Weil wir damit klar machen wollen, wo stehen wir in der Infektion, beziehungsweise wo läuft ein Trend hin und wo müssen wir aufpassen. Also insofern, das Transportieren von Komplexität ist immer problematisch und gerade bei solchen Prozessen gibt es eben nicht nur einen einzigen Parameter. Ja, ich meine, ich bin Luxemburger von der Nationalität her. Luxemburg war das einzige Land in Europa, bei dem es zwei Monaten einen Gesamttest der Bevölkerung gab mit über 70% der Bevölkerung, die getestet wurde. Im Endeffekt führte es dazu, dass es eben natürlich mehr positive Fälle gab und die Grenzen zugemacht wurden. Also da merken Sie die Absurdität, weil man eben eine Zahl aus dem Kontext heraus nicht verstanden hat. Das ist total essentiell. Aber wie gesagt, alle Wissenschaftler, die ich kenne, die sich intensiver damit auseinandersetzen, die haben genau diese Vielzahl an Parametern auf dem Schirm.
Danke Ihnen beiden. Ich würde ganz gerne die Schlussrunde einläuten. Wenn Sie mögen und vielleicht den einen oder anderen Gedanken haben, den Sie mitnehmen aus dieser Aufzeichnung. Vielleicht lege ich mal vor. Für mich bleibt am Ende dieser Diskussion vor allen Dingen ein Gedanke, nämlich der, dass wir versuchen müssen, uns alle nicht über Gebühr zu überfordern. Ich habe eben Angela Merkel zitiert mit dieser Aussage, dass die Corona-Pandemie eine Jahrhundertherausforderung ist. Und das sehe ich tatsächlich genauso. Ich denke, wir müssen alle ein bisschen gut mit uns sein und nicht zu viel von uns erwarten, uns nicht überfordern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch mehr erklären in den Medien, als wir es jetzt schon tun. Und mir ist auch noch einmal ganz bewusst geworden, wie groß die Macht der Bilder ist und wie viel Gefühle man durch Bilder auch freisetzen kann. Einmal bei mir selber und ich denke auch, ich als Medienschaffende habe das verstanden. Herr Yogeshwar, was nehmen Sie mit?
Ich nehme mit, also ich bin positiver, klinge ich zuerst einmal. Und das bin ich auch, weil ich sage, ja, es ist eine Krise, aber noch nie in der Vergangenheit waren wir so gut aufgestellt. Es wird an der einen oder anderen Stelle wirklich wehtun. Das ist Bestandteil von Krisen. Aber alles in allem geht es uns hierzulande immer noch verdammt gut. Ich glaube, was für mich entscheidend ist, ist, Krisen sind auch immer Zeiten des Zweifelns, Zeiten der Instabilität, Zeiten manchmal der Polarisierung. Und was ich mir wünsche, ist, dass vielmehr das passiert, was wir heute gemacht haben, nämlich, dass Herr Kramp da ist, der in Berlin demonstriert hat, einer von vielen, aber der einfach offen mal über seine Dinge gesprochen hat. Und ich habe nicht den Eindruck, Herr Kramp, dass wir jetzt so extrem weit auseinander liegen. Und dieses dialogische Element ist total wichtig in Zeiten, wo oft einfach nur polarisiert wird, oft nur eine Mauer hochgezogen wird. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch in dieser Krise nicht nehmen lassen, dass wir vielleicht eine Pluralität der Meinungen haben, dass wir auf der anderen Seite aber gemeinsam auf der Basis von Fakten einfach auch miteinander reden, Argumente austauschen mit dem Ziel, irgendwie gemeinsam weiterzukommen.
Jochen Kramp, mit welchen Gedanken gehen Sie aus diesem Podcast?
Ich fand es sehr angenehm, mit Ihnen beiden zu sprechen. Ich glaube genauso, wie Herr Jogisch war, dass wir nicht weit auseinander liegen. Ich glaube, dass diese Veranstaltung einen Beitrag dazu leisten kann, einfach weiter über das Thema nachzudenken. Und ich persönlich muss noch mal sagen, mir geht es darum, zu verstehen, auch wenn Berichterstattung stattfindet, dass ich mir da wirklich ein Bild machen kann. Und da freue ich mich sehr, dass ich da mein Anliegen heute mit Ihnen so besprechen konnte.
Dankeschön. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks mit dem Wissenschaftsjournalisten, Physiker und Autor Ranga Yogeshwar und unserem Hörer Jochen Kramp. Die Produktion hatte Stefan Fries, Redaktionsassistenz Lena Stracke. Mein Name ist Bettina Schmieding. Wenn Sie auch mal Lust haben, mit uns über Fragen, über Ihre Meinung zum Thema Medien und Journalismus zu diskutieren, wie das jetzt gerade Jochen Kramp hier mit uns gemacht hat, oder vielleicht einfach ein ganz spannendes Thema für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. An dieser Stelle machen wir einen Punkt und ich sage ganz herzlichen Dank an Jochen Kramp und Ranga Yogeshwar. Dankeschön.
Danke.